Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Künstliche Intelligenz macht ja vieles möglich, auch dass Stimmen erschaffen werden, die dann zum Beispiel genauso klingen wie die eigene oder wie die von echten, von lebenden Synchronsprechern oder Schauspielerinnen oder Musikern. Und das macht vielen Menschen in der kreativen, künstlerischen Arbeitswelt große Sorgen, weil es das Potenzial hat, sie zu ersetzen und dann im Zweifel auch noch mit einer Kopie der eigenen Stimme zum Beispiel. Der US-Bundesstaat Tennessee, der hat ein Gesetz verabschiedet, das Stimmen oder auch Gesichter oder Körper davor schützen soll, zum Beispiel für Werbung oder für Musik, einfach von einer KI künstlich neu erschaffen zu werden. Und wir wollen wissen, wie das bei den deutschen Kreativen ankommt. Dafür haben wir den Komponisten Matthias Hornschuh bei uns. Er ist der Sprecher der Kreativen bei der Initiative Urheberrecht. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Hornschuh, bevor wir über das Gesetz sprechen, wie wirkt sich KI schon jetzt auf die Kreativszene aus?
Also als wir vor einem Jahr angefangen haben, tief in diese Materie einzusteigen, nach einem längeren Vorglühen tatsächlich, waren diejenigen, die von ihrer Stimme leben, das heißt die Schauspielerinnen und Schauspieler, die synchronsprechenden Personen, neben den Bereichen Fotografie und Illustration, diejenigen, die schon am weitesten fortgeschritten waren und auch übrigens Literaturübersetzung war auch schon weit fortgeschritten, das waren diejenigen, die am lautesten gewarnt haben, weil sie ganz klar gesehen haben, welche irrsinnige Gefahr auf sie zuläuft, was denn Arbeitsmarkt betrifft. Das haben Sie gerade angedeutet, eben die Substitutionssorge. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass es um viel mehr geht. Es geht ja um unsere Stimmen, es geht ja um unseren Ausdruck. Das heißt, es geht um Persönlichkeitsrechte dabei und das heißt, es geht immer auch um Identität.
Und dieses Gesetz in Tennessee, ist das ein Gesetz, das auch in Ihrem Sinne wäre, um zum Beispiel eine Identität zu schützen?
Absolut. Und ich glaube, dass das eigentlich auch der Kern dessen ist, was hier so lobenswert ist. Tatsächlich hat man sich in Tennessee eben hingesetzt und hat gesagt, wir haben hier den beiden Orten Nashville und auch Memphis eigentlich einen Hort aktuellen popmusikalischen Schaffens und auch einen Hort volkswirtschaftlichen Erfolgs vor Ort. Und wir müssen dafür sorgen, dass das nicht angegriffen wird durch Systeme, die Leistungen, die erbracht werden, vor Ort abgreifen, kommerzialisieren und an andere Stellen sozusagen sich zu eigen machen und das eben ohne Genehmigung, ohne Vergütung. Und da stehen eben die persönlichkeitsrechtlichen Fragen neben den Vergütungsfragen für die Nutzungsrechte und die nicht eingeräumten Rechte, die immer tangiert sind.
Das Persönlichkeitsrecht wird ja aber zum Beispiel auch in Deutschland so ausgelegt, dass es eine Stimme schützt. Das reicht
ganz
aber nicht.
Genau. Ganz genau. Ja, wir haben hier tatsächlich eine ziemlich komplexe Situation. Sie hatten ja vorhin davon gesprochen in der Anmoderation, dass Stimmen erschaffen werden. Tatsächlich ist es so, dass wir hier bei den konkreten Fällen, um die es geht, nicht von der Erschaffung von Stimmen sprechen, sondern von Voice Cloning, was bedeutet, dass eine vorhandene Stimme hergenommen wird und repliziert
wird. Kopiert wird quasi.
Und sie wird kopiert, aber sie wird dabei sprechfähig gemacht und damit kann man jemandem Worte und Sätze und Äußerungen in den Mund schieben, die er nie machen wollte. Und bei uns ist es so, dass wir einerseits im Urheberrecht, wenn eine solche Aufnahme einer solchen Stimme erfolgt sein sollte, eine leistungsschutzrechtliche Möglichkeit haben, das, den Umgang damit zu sanktionieren. Da aber in diesem Fall die Aufnahmen ja nicht erfolgt sind, sondern ein Cloning stattfindet, ist es so, dass wir zurückgeworfen sind auf das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht und ganz konkret heißt das auf den Schutz der eigenen Stimme und auf den Schutz des eigenen Bildes.
Es gibt ja auch das europäische KI-Recht, was sehr oft gelobt wird als vorbildlich im internationalen Vergleich. Gibt es da Ansätze, wo Sie sagen, das geht in die ähnliche Richtung?
Nee, das ist allerdings auch nicht Gegenstand des AI-Acts gewesen. Also da muss man ganz klar sagen, dass wir mit ganz kleinen Ankerpunkten, die wir in das Recht reinlobbyieren konnten, schon relativ große Erfolge erzielt haben. Aber diese persönlichkeitsrechtlichen Aspekte sind allenfalls in dem Sinne dort ein Stück weit eingeflossen, dass es eine Kennzeichnungspflicht für den Output der generativen KI-Systeme geben soll. Das heißt, man wird zukünftig, wenn der AI-Act in Geltung ist, etwas mehr Möglichkeiten haben, nachzuvollziehen, ob möglicherweise eine Stimme, die man hört, generiert ist oder tatsächlich original.
Die Identität des Persönlichkeitsrechts ist ja das eine. Es geht ja auch oft tatsächlich um Geld. Es geht ja darum, dass Künstler von ihrer Arbeit leben wollen, von ihrer Stimme leben oder als Musiker, dass man von seinen Kompositionen lebt. Sehen Sie Ansätze, wo man sagen könnte, da können wir damit leben, wenn wir urheberrechtlich dafür auch Geld bekommen?
Das ist, glaube ich, eigentlich der Weg, der im Moment der plausibelste und vielleicht auch der pragmatischste ist, dass man nämlich hingeht und sagt, diese Technologie ist da. Im Moment deutet sich nicht an, dass sie schnell wieder verschwinden wird. Also sollten wir gucken, dass wir einen Umgang damit finden, der uns wenigstens dahingehend schützt, dass wir beteiligt werden an der stattfindenden Wertschöpfung. Da habe ich jetzt einfach mal die persönlichkeitsrechtlichen Fragen ausgeklammert, denn ich unterstelle, dass eine Zustimmung unter einer Lizenzbedingung, das heißt mit einer Bezahlung, nur erfolgt, wenn ich auch einverstanden bin. Und das heißt auch, ich muss auch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Das ist genau allerdings der Punkt, über den wir gerade streiten müssen, denn die generativen KI-Systeme, mit denen wir es gerade zu tun haben, kümmern sich zu ganz großen Teilen überhaupt nicht darum, ob wir einverstanden sind oder nicht. Und ich befürchte, wir haben jetzt nicht die Zeit, da sehr tief einzusteigen in die rechtlichen Bedingungen. Tatsache ist aber, dass das eben eine Auseinandersetzung ist, die wir in dieser Drastik so vielleicht überhaupt noch nicht erlebt haben, noch nicht mal unter dem Stichwort Digitalregulierung oder Digitalgesetzgebung, denn Sie müssen sich ja auch klar machen, dass wir überhaupt nicht nur über Kunst, Kultur, Medien sprechen, sondern wir sprechen auch über die Stimmen von Politikern oder über die Stimme des Enkels beim Enkeltrick. Das heißt, jeder Manns und jeder Fraus Stimme kann heute geklont werden, solange man irgendwo eine Aufnahme von dieser Stimme findet, und dafür reichen wenige Sekunden manchmal aus und man kann damit Dinge tun. Und deswegen müssen wir jetzt so früh wie möglich tatsächlich uns Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen wollen als Gesellschaft.
Ist denn der Vorsprung überhaupt noch aufzuholen? Weil die großen Tech-Firmen haben ja seit Jahren Daten gesammelt. In der globalisierten Welt können Daten auch überall auf der Welt gespeichert werden. Das muss ja nicht zwanghaft in Europa sein, wo dann vielleicht irgendwann mal das KI-Recht gültig sein wird.
Ganz genau. Also das ist ein ganz wunder Punkt. Die Frage nämlich, wo eigentlich technisch das geschieht, was uns Sorgen macht. Das ist nämlich so, dass wenn es auf amerikanischem Boden oder auf chinesischem Boden geschieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit deutsches Recht zum Beispiel gar nicht einschlägig ist. Und dennoch ist natürlich in unserer Empfindung und in unserem Rechtsbewusstsein ein Verstoß gegen aus guten Gründen aufgestellte Rechte erfolgt. Und wir werden herausfinden müssen in den nächsten Jahren, wie wir das international handeln. Ich glaube, Sie haben schon recht, wir kriegen das nicht unbedingt technisch betrachtet wieder eingefangen. Also werden wir Umgangsweisen dafür entwickeln müssen und damit entwickeln müssen. Ich glaube, dass allerdings ein Aspekt in diesen Debatten oft ein bisschen verkannt ist, und das ist der, dass jeder, der damit umgeht, und das heißt jede Privatnutzerin, jede Privatperson, die mit dieser Technologie umgeht, selbst auch eine Verantwortung dafür hat, in welchem Umfang sie die Systeme unterstützt, welcher Systeme sie sich bedient, und auch ein Bewusstsein dafür entwickeln muss, dass immer, wenn wir etwas tun, wir damit eine Maschine gleichzeitig neu trainieren.